funktioniert.
Jetzt dann.
Wir haben uns ja auf dem alten Friedhof getroffen, einem Ort, an dem man über die Zeitlichkeit ins Grübeln gerät. Ist gutes Leben für dich etwas, das man am Ende des Lebens erreichen könnte, also ein Phänomen des Rückblicks, oder etwas, das nur und allein hier und jetzt in der Gegenwart stattfinden kann, oder gar etwas, auf dessen Erreichung in möglichst naher Zukunft man hinarbeitet? Was würdest du sagen?
Also für mich wäre das definitiv etwas, was in der Gegenwart stattfindet, weil von einem vergangenen guten Leben ich ja im Zweifelsfall nicht so viel habe und von einem künftigen guten Leben ich nicht so recht weiß, ob ich es hier haben werde. Aber ich bin ja nun klassischer Philologe und beschäftige mich mit antiker Literatur, also sui generis mit der Vergangenheit. Und ich würde immer denken, dass das für mich, also eine solche erfüllte Vergangenheit, wie das die Antike für mich ist, die zu bewahren und die in mein Leben und meinen Arbeitsalltag zu integrieren, das wäre für mich ein sehr großes, wichtiges Stück von gutem Leben. Ja, bei den Diskussionen über unseren Antragstext haben wir ja sehr schnell gemerkt, dass sich für das gute Leben alle möglichen alternativen Formulierungen anbieten, zum Beispiel glückliches Leben, gelungenes Leben, erfolgreiches Leben, zufriedenes Leben, erfülltes Leben. Was davon kämen wir denn für dich der Formel gutes Leben am nächsten und natürlich auch warum?
Also ich würde tatsächlich die Formulierung erfülltes Leben bevorzugen, dass man jeden Moment bewusst lebt, also durchaus auch im Kontext der aktuellen Ratschläge zur Achtsamkeit, also jeden Moment bewusst und achtsam erleben, was für mich dann einem erfüllten Leben gleichkommt. Das ist eher, wie Michel Houellebecq das in seinem aktuellen Roman formuliert, Anéantir, vernichten, obwohl der Titel ja was anderes nahelegt, geht es dort tatsächlich auch sehr viel um die Frage des guten, des gelungenen Lebens, des erfüllten Lebens, gerade auch im Anblick des Sterbens, der Zeitlichkeit allen Seins. Und Michel Houellebecq findet dann so eine Formel, dass es eigentlich so eine Aneinanderreihung von Glücksmomenten ist, also tatsächlich dieses Living to the Moment, was er sehr stark konturiert. Und das ist natürlich nicht besonders neu. Man könnte sagen, es ist fast vielleicht auch schon wieder sowas wie ein Gemeinplatz guten Lebens, was Michel Houellebecq da erzählerisch in seinem Text, aber dann doch wieder sehr neu und anders inszeniert. Aber das wäre, glaube ich, auch mein Begriff von einem guten Leben. Ja, ich würde sagen, was wir ja heute ganz, ganz häufig hören, ist diese Lebensqualität, die im Vordergrund steht. Und man könnte sogar sagen, man kann auch proaktiv an seiner Lebensqualität arbeiten. Tust du das? Und falls ja, wie machst du das? Was würdest du sagen, Peter?
Ja, das ist eine wirklich sehr ziemlich schwierige Frage, muss ich sagen. Davon abgesehen, dass der Begriff proaktiv ja sowieso doppelt gemoppelt ist. Aber ich glaube, das ist schon sehr wichtig, dass man sich überlegt, was denn für einen selber jetzt Aspekte eines guten Lebens ausmachen und was man davon selber forcieren kann. Also wo man nicht von irgendwelchen Umständen abhängig ist, nur von anderen Menschen abhängig ist, sondern wo man vielleicht tatsächlich selbst Einfluss drauf nehmen kann. Das ist zum Beispiel für mich sowas wie mir regelmäßig Bewegung zu verschaffen, viel Fahrrad zu fahren, viel zu laufen, viel unterwegs zu sein, draußen zu sein, würde für mich dazugehören. Aber eben auch jede Form von Kreativität, Musik zu machen, Dinge zu schreiben. Ich finde auch in unserem Beruf als Literaturwissenschaftler ist ja Schreiben schon eine sehr wesentliche Tätigkeit und auch eine Form von Kreativität, nicht einfach nur von irgendwie zu Papier bringen, sondern eben von Kreativität. Und das ausleben zu können, das finde ich, ist auch ein großes Geschenk. Also einen Beruf zu haben, in dem man wirklich aktiv an seinen eigenen Qualitäten und an dem, was man zu sagen hat, arbeiten kann, das zu Papier bringen kann. Das würde ich sagen, ja, das ist Bestandteil von Lebensqualität und da ist es natürlich erstmal meine eigene Sache, daran auch zu arbeiten. Also ich finde, das ist auch nicht nur etwas, was man irgendwie tut, sondern es ist auch eine Verpflichtung, dass man das tut. Also zum Beispiel, wenn man weiß, dass man bestimmte Kompetenzen hat, bestimmte Begabungen, auch so ein Wort, das heute nicht mehr so beliebt ist, aber wenn man meint, die zu haben, dass man auch nicht einfach darauf wartet, dass mit denen was passiert, sondern dass man sagt, okay, was kann ich denn selber tun, um diese Dinge zu befördern, besser zu machen, besser zu werden darin. Ja, das wäre sowas, was ich für ziemlich wesentlich halten würde. Aber wir werden ja in solchen Dingen im Moment vielleicht ein bisschen eingeschränkt durch die diversen Krisensituationen, die uns begegnen, von einem Ukraine-Krieg angefangen, über eine Pandemie, über eine Klimakrise, die uns bevorsteht. Ich weiß ja, dass du dazu auch im Rahmen deiner literaturwissenschaftlichen Tätigkeit forschst. Welche Rolle spielt das denn für dich in deinem Leben, nicht nur in deiner Forschung, sondern auch in deinem Leben? Und welche Rolle spielen natürlich dann die entsprechenden Lektüren für dich darin?
Also ich würde tatsächlich antworten, dass es ganz eng zusammenhängt. Also wenn wir an ökonomische Krisen denken, das ist vor allem ein Thema, zu dem ich gearbeitet habe. Also wirklich dieses, ja, dieser Fokus aufs Ökonomische, wie wir das ja auch bei Michel Welbeck wiederfinden. Und wir haben natürlich aktuell jetzt auch viele auch ökologische Krisen, die uns umtreiben. Und ich glaube, dass da vor diesem Hintergrund tatsächlich wieder den Fokus zu richten auf etwas, was uns bewusster, achtsamer leben lässt. Und das betrifft dann sowohl unsere Arbeit, also dass man auch wieder versucht, ja, eine gewisse Entschleunigung herbeizuführen, sich Zeit nimmt für Lektüre, aber auch zum Schreiben. Also ich hatte heute einen Autor in meinem Seminar, der auch davon sprach, dass es eben ganz wichtig ist, nicht nur E-Mails zu beantworten. Also das Administrative nimmt natürlich bei uns allen immer mehr zu, sondern dass wir uns tatsächlich Zeit nehmen, auch bewusst ein Buch zu lesen, bewusst dann auch darüber wieder zu arbeiten. Und ich glaube, das sind tatsächlich solche Momente erfüllten Lebens, solche Momente des Glücks auch, wenn wir wieder zu uns selbst und zur Lektüre finden. Und das kann uns mit allen möglichen Texten passieren. Ich sag mal, für mich wäre das tatsächlich vor allem, ich lese selbst sehr gerne tatsächlich Romane. Also ich bin jetzt jemand, der stärker Romane liest als zum Beispiel Lyrik. Ich schaue aber gerne auch mir einen Film an oder ein Theaterstück oder höre mir auch gerne ein Hörspiel an. Also bin da durchaus auch für andere Formen des Erzählens natürlich sehr offen. Aber das wäre für mich, glaube ich, so mein bevorzugtes Genre wäre tatsächlich, also ich lese besonders gerne Romane und besonders gerne auch realistische Romane. Mhm. Des 19. Jahrhunderts, aber bis in die Gegenwart, also bis zu Michel Welbeck.
Ja, das tue ich ja, wie du weißt, auch. Diese, gerade auch die Literatur des 19. Jahrhunderts als realistische Literatur oder manchmal auch naturalistische Literatur sehr, sehr schätze. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich ein großes Faible entwickelt habe für alles, was so unter fantastische Literatur fällt. Damit meine ich gar nicht, dass ich lese jetzt nicht die ganze Zeit Fantasy oder Science Fiction, aber ich mag sehr gerne Texte, die irgendwie ihr realistisches Daherkommen an bestimmten Stellen ausweiten in Dinge, die jetzt nicht einfach erklärbar sind, die nicht einfach kausal, final operieren, sondern in so ein unbestimmtes Weites hineingehen. Das finde ich eigentlich eine ganz tolle Sache und das greift ja auch tatsächlich immer stärker um sich. Ich bin selber in so einer Literaturjury, wo wir auch gerade diese Arten von Texten anschauen und das kommt immer stärker. Ne? Es dringt wirklich auch in alle Literaturgenres tatsächlich ein. Finde ich einen großen Vorteil, ohne dass man jetzt sagen könnte, das ist alles fantastische Literatur, hat nur so Elemente davon, die halt immer häufiger werden. Aber du hast gerade ein tolles Stichwort geliefert zu etwas, was ich dich fragen wollte. Du hast mich gesagt, du möchtest die Zeit haben, Literatur bewusst zu lesen. Und meine Frage wäre sowieso gewesen, wie liest du denn Bücher so, dass sie dein Leben gut machen? Also dadurch, dass du sie bewusst liest, offensichtlich. Aber was heißt das denn genau?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich wollte sagen, zur Fantastik, also ich gebe selbst gerade auch ein Seminar zur fantastischen Literatur. Also das ist eine Leidenschaft, die ich durchaus mit dir teile. Jetzt haben wir ja gerade bei fantastischen Texten, gerade bei denen des 19. Jahrhunderts, ja doch zumeist einen sehr realistischen Rahmen, der dann eben in der einen oder anderen Weise transzendiert wird. Das finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend. Und ich glaube, das merkt man auch gerade schon an unseren Ausführungen. Also ich lese tatsächlich, weil ich wenig Zeit habe, aber auch weil es mir durchaus gelungen ist, meine Leidenschaft zu meinem Beruf zu machen. Ich lese tatsächlich vornehmlich französische Literatur und höre auch sehr viel tatsächlich Podcasts, französische, auch zu verschiedenen Gegenwartsautoren, Gegenwartsdiskussionen. Und das erfüllt mich tatsächlich. Also ich versuche immer so wenig Zeit wie möglich mit Dingen zu verbringen, die ich tatsächlich auch so ein bisschen als Zeitverschwendung empfinden würde. Also zum Beispiel einen schlechten Filme anzuschauen. Das ist immer so ein bisschen wie zu McDonald's essen zu gehen, statt irgendwie selbst zu kochen oder in doch ein zum Italiener an der Ecke zu gehen.
Anständiges Lokal zu gehen, genau.
Und das meine ich jetzt nicht nur mit McDonald's, das betrifft also Fastfood insgesamt. Und das ist etwas, was ich so ein bisschen habe bei dem schnellen Konsumieren von Büchern. Also ich mag schon so eine gewisse Widerständigkeit bei der Lektüre, also Texte, die es einem nicht ganz so leicht machen. Was man aber durchaus natürlich auch im Bereich der mittlerweile der Populärliteratur findet. Ne? Also da gibt es sehr gute, auch jetzt im Moment natürlich viele Adaptationen. Das ist ein anderes Forschungsgebiet, mit dem ich mich viel beschäftigt habe. Im Moment gibt es ganz, ganz viele spannende Comic-Adaptationen, die man sich anschauen kann und die wirklich auch großen Wert legen auf auch formale Feinheiten. Und das macht wirklich Spaß. Also das macht mir tatsächlich Spaß. Und das wäre so meine Definition von einem guten Lesen oder von einem guten Buch.
Ja, bewussten Lesen. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Nee, das geht mir auch so. Ich selber lese sehr, sehr gerne Krimis, wie ich zugebe. Ich glaube auch, dass das das große Genre des 20. und 21. Jahrhunderts ist, weil es so unglaublich flexibel ist. Ne? Es ist ja nicht dieses ganz simple Modell von irgendwie Detektiv und Opfer und Polizei und irgendwie kommt am Schluss alles raus, wer es war. Und es ist auch die Frage, wer es war, ist unterdessen in den guten Krimis gar nicht mehr so der Hauptpunkt. Ne? Die folgen natürlich so ein bisschen so einem gewissen Narrativ, das ist klar, aber eigentlich finde ich daran so spannend und das macht für mich Literatur, egal welcher Epoche, und weißt du, die französische Literatur lese ich auch sehr gerne, so lesenswert ist, wenn man mit Figuren konfrontiert wird, die interessant sind, die tief sind, die nicht so schnell ausgelotet sind. Also schlechte Literatur besteht für mich aus flachen Figuren, ne, die eher Typen sind, wo man im Grunde nach zwei Seiten weiß, wie der denkt, wie der tickt oder eben auch nicht und so. Und gerade das finde ich bei Krimis so interessant, weil du dadurch, dass du dieses im Grunde, sagen wir mal, vorstrukturierte Narrativ hast, irgendwas ist passiert und es muss irgendwie rauskommen. Also im weitesten Sinne ist auch sowas von Suche, ne? Große Motiv, literarische Motiv der Suche. Gerade dadurch, dass das so ein bisschen vorgegeben ist, finde ich so interessant und so spannend, mit was für Figuren ich da konfrontiert werde, wie die so sind, dass sie nicht so leicht zu verstehen sind. Und das empfinde ich als die, im Sinne jetzt gutes Leben, als die große Bereicherung von Literatur, dass ich andere Entitäten, sag ich jetzt mal, kennenlerne, die reich sind, ne, die tief sind, die viel verkörpern, viel vermitteln, die nicht so leicht durchschaubar sind. Es gibt mir auch immer wieder das gute Gefühl, dass vielleicht in meiner Umgebung doch viel mehr Menschen sind, als ich manchmal vermute, die auch tief und durchschaubar sind und so. Und das finde ich eigentlich etwas, weil ich auch finde, das gehört zum guten Leben dazu, dass man auch mit anderen umgeht, die nicht einfach nur platt und plan sind. Ne? Und das, finde ich, ist etwas, was man durch Literatur bekommen kann. Ne? Und deshalb lese ich auch mehr Roman, weil ich immer finde, dass das in der Lyrik sehr schwer zu erreichen ist, dass man also Gestalten bekommt. Ne? Bekommt man andere Dinge, aber man bekommt ja auch Emotionen oder so, aber man bekommt keine, nicht so gut Gestalten. Und das, finde ich, ist im Roman halt natürlich entschieden besser. Aber wenn wir da schon sind, was für Autoren hältst du denn dann für zentral für dein Lektüre zum guten Leben hin?
Also ich würde es tatsächlich absolut unterschreiben wollen, was du gerade gesagt hast, also dass es darum ja auch geht, etwas abgründigeren Figuren freiwillig und gerne zu folgen. Also das macht für mich auch einen großen Autor aus. Ne? Also wenn man jetzt im Bereich Film denkt, also ein Hitchcock, der es erreicht, dass wir uns tatsächlich für Figuren auch interessieren, für die wir uns wahrscheinlich im Alltag sonst nicht interessieren würden. Ich glaube, dass das eigentlich das Spannende ist, also wirklich so einen Möglichkeitsraum zu eröffnen und und uns sozusagen mitzunehmen auf eine Reise. Und wir folgen einem Autor gerne bei dem, was er uns zeigen möchte und bei dem, was wir dann auch da tatsächlich entdecken können. Und für mich ganz große Autoren sind neben den großen Autoren des 19. Jahrhunderts, also Flaubert, der diesen sehr, sehr feinen Umgang mit Sprache hat, der wirklich also ein ganz großer Stilist, der immer wieder seine Sätze neu geschrieben hat, um tatsächlich auch das Ganze zu einem Spracherlebnis zu machen. Neben solchen großen Autoren sind es dann aber tatsächlich Autoren wie Marcel Proust, der uns ein Innenleben offeriert, das wir so bislang nicht hatten. Und dann natürlich auch die Autoren der Moderne mit diesen Figuren ohne Eigenschaften. Also, ne, um jetzt mal einen Titel von Musil wieder aufzugreifen. Mhm. Das ist, glaube ich, tatsächlich für mich auch so ein großer Reiz. Und das wäre auch dann wieder eine Figur bei Wellbeck, die ganz stark eben von diesem Ennui getragen ist, also von dieser
Lebensüberdruss.
Genau, von diesem Lebensüberdruss getragen ist. Und ja, das macht es für mich dann tatsächlich spannend, also so einer Figur auch zu folgen und ihr gerne zu folgen. Das ist für mich dann auch große Erzählkunst.
Ja, ich glaube, du hast auch noch für mich nochmal einen sehr wichtigen Aspekt genannt, die Sprach- und Stilsicherheit. Also ich ertrage keine Bücher, wo ich nach 3 Seiten Lektüre schon 4-5 Mal gedacht habe, das ist nicht gut formuliert, das ist nicht sauber formuliert, das ist auch nicht fassend formuliert, das hätte man anders machen können und auch anders machen müssen. Und da rede ich noch gar nicht von den vielen Stilfehlern und Satzbrüchen und also wirklichen Fehlern. Aber das gehört für mich auch wirklich, also so eine Vervollkommnung von Sprache ist für mich etwas Wesentliches. Wirklich, indem ich übersetze ja selber sehr, sehr viel, auch jetzt aus der antiken Literatur, also nicht nur für mich, sondern eben auch für den Druck. Und da bin ich natürlich permanent damit konfrontiert, auch an meine eigenen Sprachlichkeitsgrenzen zu stoßen im Übersetzungsprozess, wo man sagt, ja, das ist genial formuliert im Altgriechischen. Was mache ich da jetzt, ne? Damit das im Deutschen nicht irgendwie, naja, ein bisschen stockerig, ein bisschen langweilig, ein bisschen betulich etc. wirkt. Wie weit darf ich da gehen in die Moderne rein mit der Formulierung oder wie weit muss ich historisch bleiben und so. Und allein das Nachdenken darüber, finde ich, ist für mich ein ganz wesentlicher Bestandteil tatsächlich von gutem Leben, weil ich immer noch meine, dass die Sprache unser größtes, bedeutendstes, wichtigstes Werkzeug ist und ihre Beherrschung ist einfach eine Lebensaufgabe. Und vielleicht irgendwann mal sagen zu können, na ja, wäre schon perfekt, ne? Aber im Rahmen dessen, was ich so drauf hatte, ist es eigentlich jetzt schon sehr gut geworden oder so. Oder mal selber zu merken, hey, ich habe jetzt 2 Seiten geschrieben und die gefallen mir einfach richtig gut. Das finde ich, ist ein großes Element, aber hat natürlich was mit dem, was du eben sagtest, von der Erfüllung zu tun. Ja, das ist ein Element von Erfüllung, ne? Genau, aber damit sind wir ja schon bei dem, was wir eigentlich so den ganzen Tag tun und machen, nämlich arbeiten. Und da ist die Frage, was denn für dich deine Arbeit mit deiner Vorstellung vom guten Leben eigentlich verbindet. Du hast eben gesagt, du hast das große Glück, einen Traumberuf gehabt zur Gelernung. Geht mir genauso. Ich bin auch der Meinung, dass ich meinen Traumberuf bekommen habe. Aber wie würdest du denn das vielleicht etwas näher oder etwas konkreter füllen können, diese Verbindung von Beruf und Leben?
Ich glaube, ich glaube, es ist tatsächlich das, dass man nicht aufgeht, jetzt bei uns zum Beispiel im Administrativen, sondern dass man tatsächlich Zeit hat fürs Kreative, also selbst fürs Produzieren von Texten, wie du gerade ja auch so schön ausgeführt hast, aber auch natürlich fürs Lesen von guten Texten, dass wir das kombinieren können, dass es so vielseitig ist. Also dass wir nicht nur sozusagen in der Lehre tätig sind und versuchen, Studierende für das zu begeistern, was uns begeistert, ne, was uns ergreift. Und das wäre dann der Aspekt Lehre. Und gleichzeitig haben wir aber natürlich die große, große Möglichkeit, auch Vorträge zu halten, was sich wiederum unterscheidet von ja der Tätigkeit des Artikelverfassens, dann das Buch herausgebens. Also ich glaube, es ist tatsächlich diese Vielseitigkeit, diese Abwechslung, die mir sehr entgegenkommt. Also weil ich auch jemand bin, der tatsächlich Bewegung in seinem Leben braucht. Also ich fände, glaube ich, nichts schlimmer als Stillstand. Also ich glaube, ich brauche auch immer wieder neue Herausforderungen und Veränderungen. Also nicht zu viele. Wir brauchen natürlich einen gewissen Rahmen, in dem diese Veränderungen stattfinden. Aber innerhalb dieses Rahmens empfinde ich das sehr positiv. Und eben diese Abwechslung, die uns der Beruf bietet.
Ja. Und das Selbstbestimmte. Das ist natürlich auch ein Bestandteil vom guten Leben, dass ich nicht permanent Befehlsempfänger bin. Klar, es gibt eine gewisse Erwartungshaltung an die Art und Weise, wie ich meinen Beruf ausfülle, aber zum Beispiel, ob ich das morgens von 5 bis nachmittags um 4 mache oder morgens von 11 bis nachts um 10 oder wie auch immer, das ist mir überlassen und wenn ich 2 Tage gar nichts machen will, ist es auch kein Problem, wenn ich hinterher das wieder reinhole und eben die Dinge liefere, die ich liefern soll und eben auch sichtbar bin und mal was tue und präsent bin und so weiter. Aber dass mir auch niemand vorschreibt, wie ich meine Forschung genau zu machen habe. Ich finde immer, das ist so ein bisschen ein Problem mit Drittmittelforschung im Moment, dass man sich im Vorfeld eines Projektes sehr stark festlegen soll, wie man das genau handhaben will. Das finde ich nicht besonders kreativ. Also von daher, aber so grundsätzlich haben wir natürlich in dem, was wir tun, auch wie wir unterrichten, was für Fragen wir, wie wir ein Flaubert-Seminar machen, wie wir ein Lucian oder ein Homer-Seminar anlegen, wie wir es tun wollen. Das ist eigentlich ein bisschen unser Ding. Und das finde ich als eine, und dafür kriegen wir Geld. Also finde ich immer eigentlich eine ganz große Sache, diese Selbstbestimmtheit im Leben. Würde ich auch immer sagen, ist Teil eines guten Lebens. Denn wenn ich nicht selbstbestimmt bin, dann ist ja die Qualität meines Lebens wieder abhängig von dem, der mir anschafft, wie ich mich zu verhalten habe. Das halte ich immer für sehr gefährlich, dass das jemand anders irgendwie regelt, was mein gutes Leben sein soll. Deshalb ist das für mich was sehr Wesentliches da drin. Und die Abwechslung, ja, wie du gesagt hast, ne, dass man eben, genau, weil man die Abwechslung sich selber suchen kann.
Das wäre bei mir aber auch so. Also Selbstbestimmung finde ich auch tatsächlich sehr, sehr wesentlich. Mhm. Auch, dass wir uns aussuchen dürfen, welche Gegenstände wir behandeln. Also dass wir keinen Lehrplan haben, der sozusagen festgelegt ist, sondern wir dürfen uns immer wieder mit neuen Gegenständen beschäftigen. Mhm. Das finde ich tatsächlich sehr, sehr wichtig und kommt meiner Arbeitsweise sehr entgegen. Hast du im Moment Entdeckungen, Bücher, wo du sagen würdest, das ist... etwas, damit beschäftigst du dich im Moment sehr gerne, das liest du sehr gerne. Was sind so deine Autoren, mit denen du dich im Moment am meisten beschäftigst?
Also ich lese querbeet. Ne? Also ich lese eigentlich alles, was mir irgendwie in die Finger kommt, auch durch diese Jury-Tätigkeit. Da gibt es dann immer Phasen, wo man irgendwie tonnenweise Bücher vor sich liegen hat, die man jetzt einfach erstmal lesen muss und wovon auch vieles einfach wirklich schlecht ist, wo man dann auch schnell wieder aufhört, sagt, das kommt sowieso nicht in Frage und so. Wenn ich jetzt mal beim Krimi bleibe, gibt halt zwei Autorinnen, die ich momentan einfach am Gipfelpunkt dessen, was man da machen kann, finde, eben wegen der Interessantheit ihrer Figuren. Das ist einmal, die kennst du natürlich, Fred Vargas im Französischen, bei der ich wirklich einfach nur immer jedes Jahr hoffe, dass sie wieder einen schreibt. Leider schreibt sie nur irgendwie alle 3 Jahre einen. Gut, das spricht für die Qualität, aber das ist unglaublich, was die für Figuren entwirft und wie sie auch über die Serie hinweg, sind immer wieder dieselben Figuren, die auftreten, diese Figuren immer reicher werden lässt, immer auch wieder auf andere Weise interagieren lässt, Figuren, die vorher nur im Hintergrund da waren, plötzlich dann vorholt, auch völlig unerwartbar Leute, die du für eigentlich sehr positiv gehalten hast, sich plötzlich als sehr negativ erweisen, das hat dann wieder Gründe und so, das ist also ganz spannend und so ihr Pendant im Englischen, finde ich im Moment, ist eine Autorin namens Tana French. French, das ist natürlich gut, die ihre Krimis alle in Irland spielen, das in Dublin und Umgebung und die ist so ähnlich gestrickt wie die Fred Vargas, die hat auch einfach unglaubliche Figuren, die so reich sind, so spannend sind, die fast alle scheiternde Figuren sind. Das ist sozusagen das, was daran einen irgendwie letztendlich immer ja ein bisschen mit Tristesse erfüllt. Und natürlich ist es eine interessante Frage, eine, über die ich auch wirklich nachdenke, warum scheitern die in dem, was sie tun? Ist das jetzt nur einfach die Umstände der Handlung, die halt so geführt sind? Und das ist eben, bei so guten Autoren liegt es da nicht drin, ne? Sondern es liegt auch an der Art, wie sie mit den Herausforderungen umgehen, die sie bekommen. Und da finde ich, kann man was draus lernen. Nicht in dem Sinne von, das machst du lieber nicht und das machst du lieber doch, sondern einfach sozusagen diese Fülle von Handlungsmöglichkeiten mit ihren entsprechenden Konsequenzen zu erleben und zu sehen, was daraus werden kann und auch so zu sehen, an welchen Stellen vielleicht eine kleine Entscheidung in eine bestimmte Richtung irgendwie das ganze Ding dreht. Das ist, glaube ich, für menschliches Leben sehr typisch, dass das so sein kann. Und sich das bewusst zu machen, ohne dass man daraus jetzt was lernen will, aber sich das bewusst zu machen, führt, glaube ich, auch dazu, dass man sein Leben als reich, einfach sagen wir mal, bereichert ansieht. Also dann eben erfüllt ansieht. Wie ist das denn bei dir? Was liest du denn da sehr gerne?
Also im Moment ist es tatsächlich so, dass ich mich gerade jetzt wieder neu mit Michel Houellebecq beschäftige. Mhm. Tatsächlich auch gerade mit diesem aktuellen Roman, weil ich da einen Vortrag vorbereite, nämlich mit Anéantir. Und da lese ich aber tatsächlich im Moment parallel dazu ein sehr, sehr schönes Buch über Michel Houellebecq von einer französischen Autorin, die tatsächlich als eine der ersten versucht hat, Michel Houellebecq so ein bisschen aus dieser Pessimisten-Ecke rauszuholen und versucht hat, gerade die Seiten zu fokussieren, die man lange Zeit übersehen hat, obwohl Houellebecq ja selbst auch Lyrik veröffentlicht hat, die er dann auch so unter dem Signum der Glücksmomente versucht hat, auch tatsächlich selbst zu vermarkten. Hat man lange Zeit bei ihm immer nur den misogynen Autor gesehen, den pessimistischen Autor, den von Schopenhauer beeinflussten Autor. Und Novak Chevalier versucht tatsächlich so ein bisschen ihn aus dieser Ecke rauszuholen und stärker den Fokus auf diese Glücksmomente, auf diese guten Moment, auf das gute Leben zu legen. Und sie macht das mit einer sehr, sehr feinen Analyse. Und das lese ich gerade tatsächlich sehr gerne, weil sie eine sehr feine Art hat, mit Literatur umzugehen. Sie schaut sehr genau hin und sie versucht tatsächlich auch, jenseits der großen Debatten diesem Autor Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Das finde ich sehr spannend, also weil es uns, glaube ich, häufig so geht, dass wir uns eine Meinung bilden über Bücher, über Autoren und versuchen, diese zu kategorisieren. Wir machen das ja auch als Literaturwissenschaftler permanent. Und da finde ich es ganz wichtig, da nochmal genauer hinzuschauen. Und man merkt eben auch, dass sich Michelle Welbeck sehr weiterentwickelt hat von diesen frühen, sehr programmatischen, sehr plakativen Texten hin zu den sehr viel komplexeren, differenzierteren, späteren Texten, die ja jetzt auch so 500 bis 600 Seiten umfassen, also die drei letzten. Ja. Ne? Also egal ob jetzt Submission, Serotonin oder jetzt eben Anéantir. Und man merkt eben, dass wir es hier mit einem Michelle Welbeck zu tun haben und auch mit einem anderen Protagonisten, der tatsächlich sich auch Zeit nimmt, genauer hinzuschauen. Ich meine, das Selbstreferenzielle, Selbstreflexive mochte ich auch immer sehr gerne in den Texten. Also wenn man jetzt denkt an La Carte et les Territoires, ist auch so einer meiner Lieblingstexte von ihm. Das ist etwas, was hier so ein bisschen in den Hintergrund tritt, dieses Spielerische, was wir auch schon bei Autoren im 19. Jahrhundert haben, wie bei Gautier. Also das ist auch etwas, was ich sehr gerne mag, wenn sozusagen ein Text sich selbst nochmal spiegelt, die eigene Machart spiegelt. Das finde ich sehr schön. Das ist hier nicht mehr so stark im Vordergrund, aber dafür haben wir hier tatsächlich jemanden, der über das Leben nachdenkt. Gerade in dem Moment, wo der eigene Vater, also das haben wir ganz häufig bei den Figuren, natürlich auch bei Michelle Welbeck, wo der eigene Vater im Sterben liegt und auch nochmal seine Beziehungen anders beurteilt, anders sieht und dem Ganzen aber nochmal eine neue Wendung, eine neue Chance gibt, was es sonst auch nicht so gibt. Und das finde ich sehr spannend, einen Autor gerade wieder zu entdecken.
Das tue ich natürlich den ganzen Tag, ne? Weil ich natürlich die antiken Autoren immer wieder entdecken muss. Bei denen funktioniert das natürlich insgesamt ein bisschen anders als bei deinen, weil die einfach diese Gegenwartsbezug erstmal gar nicht haben. Logischerweise können sie auch nicht haben. Und bei denen finde ich immer wieder so spannend, dass du immer wieder jede Generation neu mit Fragen rankommen kann an diese Autoren und du wirst immer wieder neue Antworten finden. Die sagen nicht immer dasselbe, so als Moradinsauer irgendwie, sondern du kriegst immer wieder neue Antworten aus den guten Texten. Es gibt auch in der Antike Texte, die vielleicht nicht ganz so reich sind und nicht ganz so besonders sind. Und gerade dieses Selbstnachdenken über das, was Literatur ist, was tue ich als Autor gerade, ist was für antike Literatur sehr typisches. Von Anfang an, also das hast du schon in der Odyssee ganz ausführlich, bis dann in die Spätantike hinein. Und das finde ich auch etwas, was sehr spannend ist, weil gleichzeitig diese Autoren sehr schwer zugänglich sind, weil sie von ihrer Sprachlichkeit, also erstens ist es Altgriechisch, okay, das ist jetzt nichts, was wir muttersprachlich können, ne? Das ist das eine. Und auf der anderen Seite sind die halt sehr, die legen sehr viel Wert auf Form. Und nicht auf das Sprengen von Form, sondern auf das Erfüllen von Form. Also das Ausfüllen einer denkbaren Form bis zum Maximum, aber nicht das Zersprengen. Das ist nicht gut angesehen in der Antike. So, das ist ja für die moderne Literatur ein bisschen anders. Ne? Und das auszuloten, also wie die das machen, dass mit einer Form, von der man denkt, na ja gut, okay, die hat das, was sie kann, ne? Ein Epos ist so und so, das und das Versmaß und so, ne? wie geht das? Also wie kann das sein, ne? Dass die das zu einer solchen Perfektion treiben und auch immer mehr festzustellen, worin diese Perfektion eigentlich tatsächlich genau besteht. Ne? Und nicht eben so sehr in dem, was sie jetzt erzählen, das weiß man ja dann auch irgendwann, sondern eben, wie sie das machen und wie sie das erzählen. Und ich glaube, da wird unser Blick eigentlich zunehmend feiner, auch natürlich geschärft durch eben jetzt, sagen wir mal, eher moderne Ansätze, literaturwissenschaftliche Ansätze, die interessanterweise sich als epochenübergreifend fruchtbar erweisen. Also gar nicht sagen, jetzt habe ich eine Theorie, die kann ich aber nur anwenden für die Literatur der Zeit, ne, sondern die kann ich dahin projizieren, nicht, dass sie mir Antworten gibt, dass sie mir Fragen stellt, ne, die ich über die Texte beantworten muss. Und das finde ich auch jetzt wieder als etwas sehr Erfüllendes, also jetzt in meinem Beruf festzustellen, dass ich immer wieder diese Texte vorholen kann, dass die wirklich immer wieder eine Rolle spielen können, auch jetzt eine Rolle spielen können. Natürlich finde ich es ganz besonders toll, wenn ich Lesungen mache und sowas und dann sehe ich da 80, 90 Leute sitzen, die hinterher völlig fasziniert sind, dass man daraus holen konnte, obwohl sie das doch eigentlich nur als die berühmten Klassiker verstanden hat bis dahin. Und dann zu sehen, so einfach ist es gar nicht. Und es ist auch nicht nur Monument und so, ne, sondern da lässt sich ganz vieles auch so wieder den Strich gebürstet rausholen. Und das finde ich an Literatur grundsätzlich eben so toll. Und bin immer völlig begeistert, dass das in der antiken Literatur genauso zu finden ist.
Ja, ich danke dir ganz herzlich.
Ich danke dir auch ganz herzlich. Gespräch. Wir wollten nur eine Viertelstunde reden und haben eine halbe Stunde geredet.
Haben schon
alles klar.